Live in Mixtapes.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be.
Das läuft ja immer noch, oder? Also eigentlich, das was im Buch ist, ist ja eigentlich eine Radioserie. Ne?
Ist, genau. Hat als Radioserie angefangen sogar, auf Wunsch von der Frau Thurn her war das. Die hat quasi zu FM4 gesagt, FM4 soll irgendwas zur österreichischen Geschichte machen. Und damit bin ich dann beauftragt worden. Ich habe früher schon immer so Geschichtesachen gemacht und wurde damit beauftragt, irgendwas zur österreichischen Geschichte zu machen. Und ich dachte, okay, österreichische Geschichte, ja passt, was nehme ich für einen Zugang? Und dann war ich halt relativ schnell über den Niederlagen. Und da habe ich bis jetzt 81 Folgen gemacht und der Verlag ist dann an mich herangetreten und hat gesagt, sie würden gerne ein Buch draus machen.
Wie viel sind drinnen? 20 oder so?
Nicht ganz, glaube ich, ja, sowas, ja.
Und wie hast du, oder was ist sozusagen einer der besten, die es nicht reingeschafft hat, aus deiner Sicht?
Eine, wo ich sagen muss, wo ich eigentlich bis heute nicht weiß, ob es wirklich eine Niederlage ist, und zwar der Friedrich Schmiedl, der Erfinder der Postrakete. Friedrich Schmiedl war wahrscheinlich einer der besten Raketeningenieure der Welt und hat Ende der 20er Jahre hat er schon sein erstes Angebot aus Japan gekriegt, vom dortigen Militär, doch bitte für sie zu arbeiten. Und Schmiedl war aber immer Pazifist und hat gesagt, nein, er liebt Raketen, aber er will nichts mit dem Militär zu tun haben. Und sein großer Traum war die Erfindung der Postrakete, weil er gesagt hat, es gibt quasi Dörfer in den Bergen, die nie eine Post kriegen. Und deshalb hat er eine Rakete entwickelt, die super funktioniert hat. Er hat das dann getestet in Graz vom Schöckl aus nach St. Radegund und die ist wirklich millimetergenau gelandet, um Post zu transportieren. Und das wollte er weiterentwickeln. Dann sind ihm allerdings verschiedene Gegner dahergekommen. Erstens einmal die österreichische Post, die gesagt hat, nein, Moment einmal, das geht nicht, weil der Schmiedl hat Briefmarken verkauft für seine Briefe, die er per Postrakete verschickt, weil so hat er sein Geld gemacht quasi. Und die Post hat gesagt, nein, nur wir dürfen das. Und dann hat Österreich gesagt, der Besitz von Sprengstoff für Privatpersonen ist mit per Todesstrafe verboten. Und das war dann natürlich das Ende seiner Arbeit. Dann wollten unbedingt der Werner von Braun haben, um seine Raketen zu entwickeln. Schmiedl hat gesagt, nein, macht er nicht, er arbeitet nicht mit dem Militär, ist an die Krim geschickt worden als Soldat, ist fast gestorben dort. Nach dem Krieg ist wieder der Werner von Braun gekommen, diesmal halt für die Amerikaner. Und er hat gesagt, nein, diesmal machen wir das eh alles pazifistisch. Und er hat gesagt, nein, er vertraut kaum Staat, was das betrifft. Und war dann Beamter. Und da habe ich überlegt, ob ich ihn rein tue, weil aber einerseits hat seine Erfindung funktioniert, was ihn von anderen Erfindern in meinem Buch unterscheidet, und andererseits hat er es echt geschafft, das zu überleben, obwohl er gesagt hat, er will nichts mit dem Militär zu tun haben, als wirklich fantastischer Raketeningenieur. Also der war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Der hätte wirklich große Karriere machen können. Und selbst wenn er bei den Nazis Karriere gemacht hätte, hätte er nachher immer noch bei den Amis Karriere machen können, so wie die ganzen anderen Deutschen, die nach Amerika gegangen sind. Und der hat es eben dann nicht ins Buch geschafft, zum Beispiel. Mhm. Weil ich mir aber bewusst gedacht habe, nein, eigentlich ist er keine Niederlage. Also nein, ich erzähle die Geschichte, die Geschichte ist schön, aber es ist eigentlich keine Niederlage.
Das ist so ähnlich wie die Geschichte von der Lise Meitner, ne? Die ja, ja das im ist, Prinzip, ja. Das wäre äquivalent dazu. Ja?
Genau, die Mutter der Atombombe wurde sie genannt in der Zeitung. Österreichische Physikerin, überhaupt eine der ersten österreichischen Physikerinnen, die in Berlin gearbeitet hat. Und am Anfang, sie war schon Doktorin in Österreich, hat in Berlin aber trotzdem nicht in den Hörsaal dürfen, weil sie eine Frau war in die 20er Jahre. Und hat dann dort Otto Hahn kennengelernt. Und die zwei waren einfach also das perfekte Forscherduo, weil er hat sehr gut experimentiert und sie hat einfach erklärt, was da passiert bei den Experimenten. Und sie war Jüdin und hat aber, die war so in ihre Arbeit vertieft, dass sie das eigentlich gar nicht so mitgekriegt hat mit dem Nationalsozialismus. Nur 1938 hat dann der Otto Hahn zu ihr gesagt, Lise, hör zu, du bist österreichische Jüdin, du bist staatenlos quasi und Jüdin, du musst raus aus Berlin. Und sie hat es geschafft, dass sie nach Schweden kommt. Und dort war ja dann sehr langweilig, weil ich irgendwie nichts mehr zum Tun gehabt habe. Und dann ist ein Brief gekommen von Otto Hahn, der gesagt hat, du hör zu, ich bin auf was total Arges draufgekommen, ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Und innerhalb eines Nachmittags hat sie seine Ergebnisse studiert und die erste theoretische Abhandlung über die Kernspaltung geschrieben. Und wurde dann eben nach dem Abwurf der Atombombe als jüdische Mutter der Atombombe gefeiert in der Presse und sie wollte nie was mit dieser Atombombe zu tun haben. Und die ist ja sehr gelitten darunter. Der Hahn, glaube ich, hat nicht so groß darunter gelitten. Der hat auch im Ersten Weltkrieg sehr viel Giftgas erfunden und so weiter. Und Lise Meitner war 49 Mal für den Nobelpreis nominiert und hat ihn kein einziges Mal gekriegt. Weil sie hat gearbeitet am Nobelkomitee und da hat es irgendeinen anderen Typen gegeben, der sie nicht mögen hat und der hat das wirklich 49 Mal verhindert, dass sie den Nobelpreis kriegt. Der Hahn hat ihn gleich nach dem Zweiten Weltkrieg gekriegt für die Kernspaltung. Sie nicht.
Präsentieren?
Eine Musikniederlage? Mhm. Ja, ich hätte schon eine.
Ja?
Ich hätte so eine harmlose Niederlage.
Ja, mach eine harmlose.
Okay.
Die Verliererin ist hier Christina Aguilera.
Aha.
Und zwar, also kennt man ja, die ist eine bekannte Sängerin und die war parallel, ist erfolgreich geworden mit der Britney Spears. Und die haben ja beide so ein gewisses erotisches Image gepflogen und da war einmal ein legendärer MTV Auftritt, wo die Idee dahinter war, dass die Madonna-Auftritt, die ja auch 20 Jahre davor mit Like a Virgin auch beim MTV Award bekannt worden ist, weil sie sich da so in einem Brautkleid geregelt hat und weil das für damalige Verhältnisse besonders lasziv war. Und das hat man dann 20 Jahre später nochmal neu inszeniert sozusagen und da sind dann Britney Spears und Aguilera gekommen und die Madonna ist gekommen und da ist dann dieser berühmte Kuss passiert zwischen Britney Spears und Madonna. Und der Punkt ist, das haben alle noch vor Augen und das Bild kennt jeder, aber es ist auch geküsst worden an diesem Tag von der Madonna auch die Christina Aguilera. Mhm. Nur das Bild kennt keiner, weil sie es nicht ins Fernsehen geschafft hat, weil in dem Zeitpunkt, wo dieser Kuss war, hat nämlich die Kamera geschwenkt auf den Justin Timberlake.
Ah.
Weil der war ja vorher mit der Britney Spears zusammen.
Der Ärgste.
Der war mit der Britney Spears zusammen und dann nimmer. Und man wollte sehen, wie seine Reaktion auf diesen Kuss war. Man hat die Kamera auf ihn geschwenkt und er hat so, es war dann eh so ein bisschen eine Mischung aus pissed und ein bisschen verstört und gleichzeitig auch ein bisschen horny. Also es war dieser Schwenk zu ihm und genau in diesem Schwenk war dann der gleiche Kuss mit der Christina Aguilera und den hat dann keiner gesehen und nur der eine ist berühmt.
Also weder dort live gesehen noch ein Foto ist, aber war wurscht. Ne,
in dem sollte man das nicht wissen im Regiekammerl von MTV, dass dieser Kuss passiert?
Ja, eh, aber es war dann diese klassische.
Was du schwenk am Justin, schau mal, wie ein Deppert reinschaut.
So. Genau, genau, genau.
Ja, schwenk auf die vier.
Ja, okay, verstehe.
Das war's.
Justin Timberlake. Also mein Bild von Justin Timberlake hat sich ziemlich verändert durch die ganzen Britney Spears-Dokus, die ich mir so angeschaut habe.
Ich spiele jetzt was von der Christina Aguilera. Wir renken das jetzt wieder ein, den Lauf der Geschichte.
Okay, und was spielt
von ihr? Ich kenne nur Beautiful, sonst kenne ich gerade gar nichts
mit der. Das übrigens habe ich letztens, vorige Woche erfahren, geschrieben worden ist von der Four Non Blondes-Sängerin.
Von der Linda Perry?
Ja.
Okay. Ich finde das nicht so schlecht.
Das ist ja.
Every day is so wonderful and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed.
Olli, was ist, glaubst du, der größte Sieg Österreichs? Weil du schreibst dann über die Niederlagen Österreichs.
Mhm. Der größte Sieg überhaupt?
Franz Fieböck.
Franz Fieböck. Und niemand denkt an die Nummer 2, Clemens Lott, Dr. Clemens Lottaler.
Wer ist das?
Der Ersatzmann war das.
Franz Fieböck war ein Astronaut. Und wie heißt der andere geheißen?
Dr. Clemens Lottaler.
Der ist aber
Arzt in Hitzing, glaube ich, ist der, ja.
Bitte,
der ist war der Ersatzmann, ja.
Da sieht man dein Faible für Niederlagen.
Ja. Und da habe ich aber so eine leichte, ich weiß nicht, ob es eine journalistische Niederlage ist, aber es ist, ich habe einmal, weiß nicht, so was für ein Raumfahrtjubiläum das war, habe ich so kurze Geschichten fürs Radio gemacht. Und ich habe das irgendwo mal gelesen oder irgendwo mal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls die Geschichte, dass ihm Franz Fieböck, kurz bevor er ins All geflogen ist, alle Fingernägel und Zehennägel ausgerissen haben, weil er irgendwie Verdacht auf einen Fußpilz gehabt hat und weil die damals noch Sowjets gesagt haben, na bitte nicht noch mehr Pilz auf der Mir. Und deshalb haben sie ihm alle Fingernägel und Zehennägel ausgezogen. So, ich behaupte es in dieser Serie und wenn man es jetzt googelt, kommt man aber nur auf meinen Beitrag. Und es kann sein, dass ich die Geschichte in meinem Kopf einmal, ich muss nochmal fragen, nehme ich mir seit Jahren vor, dass ich frage, ob das stimmt eigentlich. Aber ich bin immer die einzige Quelle für diese Geschichte und ich weiß nicht mehr, was meine Quelle war. Das ist ein bisschen eine journalistische Niederlage. Sonst der größte Sieg finde ich dafür, wie wir benannt sind als Land, grundsätzlich politisch, moralisch, kulturell, sind wir echt gut aufgestellt. Das ist, glaube ich, der größte Sieg.
Wirtschaftlich, moralisch,
meinst Grund, du? Oder? Wir stehen eigentlich gut da dafür, wie wir sind.
Wie meinst du, dass wir sind?
Naja, ich sage einmal, was bei uns, was wir halt gern Netzwerk- und Freundelwirtschaft hast und eigentlich oft reinste Korruption ist, dafür sind wir eigentlich, wir sind gut aufgestellt. Es ist ein Land, das extrem gut funktioniert und man weiß oft eigentlich nicht, warum. Ich glaube, dass das unser größter Sieg ist.
Das Kaschieren ein bisschen meinst du, oder?
Ja, alles so ein bisschen, ja.
Ein bisschen das Schlamperte ist vielleicht auch eine Stärke, ne?
Ja. Ja gut, ja. Zweiter Weltkrieg, also dass wir es da echt geschafft haben, als Opfer zu gelten, ist eine massive Leistung, muss man sagen.
Ja, aber nur, der Schmäh ist dann eh noch aufgegangen, 30, 40 Jahre, ne?
50 Jahre
fast. Ja. Aber es ist die Franzosen schaffen es noch immer, ne?
Die Franzosen schaffen es noch immer, ja. Wobei die Österreicher schon schlimmer waren als die Franzosen im Zweiten Weltkrieg. Also wenn man sich anschaut, welche Menschen in den KZs gearbeitet haben, wie wahnsinnig hoch da der Anteil der Österreicher war im Vergleich zum Anteil an der Gesamtbevölkerung des damals Deutschen Reiches, das ist schon beeindruckend hoch, muss man sagen, was da die Österreicher an Manpower abgeliefert haben und Womanpower. Ich finde es ja sehr gut, wie Deutschland mit der eigenen Geschichte umgeht, nämlich indem es zum Beispiel damit umgeht, mit der eigenen Geschichte und sich damit auseinandersetzt. Da sind wir wirklich Jahrzehnte hinten, obwohl wir in anderen Sachen ziemlich avantgarde sind, immer politisch.
Aber irgendwann geht das auch nicht mehr, oder? Dass man sich damit auseinandersetzt. Also desto länger das dauert, desto schwieriger wird es eigentlich.
Desto schwieriger wird es, aber wahrscheinlich auch desto wichtiger, weil je weiter es weg ist, desto weniger Bezug hat man dazu. Ja, ne? Also ich habe ja noch mit meinen Großeltern drüber schweigen können, was damals passiert ist. Aber die gibt es ja nicht mehr, diese Generation. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es besser, wie es die Deutschen machen. Und sie haben einfach wirklich jahrelangen Vorsprung, was das betrifft.
Ja. Das heißt, Österreich als großes Ganzes ein bisschen in relativ ein Sieg. Ne?
Ja, als kleines Ganzes.
Es wäre fast ein großer Sieg passiert, weil jetzt die WM kommt. Ne? Eigentlich sind wir ja Weltmeister. Ne?
Also, mit Baumgartner wären wir fix
Weltmeister. Ja, und 34
waren wir. Ja, 34 sind wir meiner Meinung nach Weltmeister.
Ja, das ist auch in der
Punkt. Da bin ich sehr österreichisch, was das betrifft. Fußball-WM 1934, das österreichische Wunderteam, eigentlich schon ein bisschen über dem Zenit, weil sehr viele der österreichischen Kicker gesagt haben, nein, eigentlich wollen wir jetzt einmal Geld verdienen und sind dann ins Ausland gegangen und waren dann nicht mehr dabei bei der WM. Aber wir sind extrem gut durchmarschiert und sind im Halbfinale leider auf Italien getroffen, den Gastgeber. Und angeblich hat der Mussolini gesagt, wenn die Italiener nicht Weltmeister werden, bringt das alle um.
Das gibt es ja fast nicht.
Oder? Und ich glaube es ihm aber. Oder Mussolini glaubt man sowas.
Ja, aber das waren doch damals, das waren doch trotzdem Stars, oder?
Das waren Stars, wobei Giro war gleichzeitig und es waren mehr Leute, glaube ich, beim Giro
als bei der Fußball-WM. Okay.
Jedenfalls waren die Italiener schon auf sehr schwindelige Art und Weise im Halbfinale und da ist es dann passiert, dass der Ball im österreichischen Strafraum ist, der Goalie den Ball hält und die Italiener, angeführt von Giuseppe Meazza, in dem Stadion, das nachher nach ihm benannt wurde in Mailand, quasi den Goalie samt Ball ins Tor einschupft. Und alle im Stadion haben gesehen, das ist kein Tor, aber der Schiedsrichter hat es trotzdem gepfiffen als Tor. Ivan Eklind, Schwede, am Vorabend noch zu Gast bei Mussolini. Und ein paar Minuten später war eine gute Chance der Österreicher. Österreicher flanken rein und der Schiedsrichter köpfelt selbst den Ball ins Out. Und da war es dann, glaube ich, allen klar, das wird nichts mehr. Und Italien ist dann ins Finale gekommen und dort wieder angeführt von Ivan Eklind, dem Schiedsrichter, auf sehr schwindelige Art und Weise Weltmeister waren. Und sie haben uns aber so gefällt, die Italiener, dass auch der Schindler dann gefällt hat im Spiel am Platz 3, dass wir dann gegen Deutschland verloren haben. Da sind wir Vierter geworden. Das war
bitter. Kann man das wo sehen, das Schubstor, oder ist das alles nur mündlich überliefert?
Mündlich, und ich glaube, es gibt eine Radioaufnahme gibt's davon. Auch, okay. Ja, ja. Und Fotos gibt es auch.
Wenn wir vielleicht einmal ein bisschen hin sind, dann hängen unsere Köpfe nicht tief. Denn ein Fußballmatch, das dauert 90 Minuten. Und aufgeben tun wir nur am Brief. Ja, der Ball ist rund, der Platz ist eckig. Im Fußball kann so viel passieren. Wenn dem einen geht's gut, dem anderen dreckig. Vorwärts, Burschen, wir werden sicher nicht verlieren.
Du, eine Band, die wir fast für Patch Moser gebraucht haben, wenn wir es gern gehört haben, und ein bisschen, das war schon das größere Vorbild aus Deutschland, war Tokotronic. Mhm. Und wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen über das Ganze. Da hast du eine Niederlage zu berichten.
Ja, Tokotronic habe ich sehr geschätzt, wie das erste Album rausgekommen ist. Das war wirklich eine totale Offenbarung. Jetzt nicht nur musikalisch und Text, okay, aber kulturell, finde ich. Also es hat quasi einer Jugendkultur eine Stimme gegeben, die es vorher nicht unbedingt eine Stimme gehabt haben. Das hat einfach gereicht, wenn man Adidas Trainingsjacken angezogen hat. Also quasi.
Hast du eine besessen damals, oder?
Nein. Ich bin in so einer, lustigerweise, so einer linksalternativen Lodenkultur aufgewachsen. Damals hat man Trocht nämlich noch ironisch dran kennen in den 90er. Bis Anfang der Nullerjahre sogar ist das gegangen. Dann nimmer, nie wieder. Also da habe ich wirklich total geliebt, Tokotronic. Und dann habe ich gedacht, ja, machen halt ein bisschen immer das Gleiche. Habe mich dann nicht mehr so wirklich interessiert dafür. Und dann war ich 2013 beim Tokotronic-Konzert im Burgtheater. Muss ja 2013 gewesen sein. Und das war das wirklich mit Abstand schlimmste Konzert meines Lebens. Also sowas habe ich noch nicht erlebt. Also musikalisch war es so, die haben ja dann diesen Engländer dazu geholt an der Gitarre, der ein guter Musiker ist, der dann aber halt auch so halbseidene Angeber-Soli dann immer gespielt hat. Weißt du, was sie sagen, ja, wir haben jetzt einen, der kann ein Solo spielen. Ich brauche kein Solo. Ich brauche nicht immer ein Solo. Wenn ich auf ein Jazzkonzert gehe, dann will ich schon ein Solo hören. Aber ich habe mir ein paar Wander in der Stadthalle gedacht, und das sage ich als Bassist, wo der Bassist dann ein Solo spielt, denke ich mir, das braucht kein Mensch. Na, und der dann ständig so umsoliert und so weißt du, so Gitarren gewichst irgendwie. Und weiß ich, man ist da halt gesessen und dann sind die Leute so aufgestanden und wollten halt so, ihr sitzt so alle im Burgtheater und wir tanzen voll arg im Burgtheater. Also so alte Leute in erster Linie. Und das war alles so furchtbar und am Schluss haben sie ein Hit-Medley gespielt. Und ich komme aus der Oststeiermark, das heißt, ich kenne das Konzept des Hit-Medleys von den Schnurkogler, aber die liefern das halt echt auf eine ganz andere Art und Weise. Also die marschieren wo rein und dann spielen sie ein Hit-Medley und es passt wieder. Und das war so, ich habe das so furchtbar gefunden einfach. Und das war so für mich das Begräbnis meiner Jugend, dieses Konzert. Also da habe ich gewusst, ich bin nicht mehr jung jetzt. Weil das ist für mich gemacht und es ist so scheiße und es ist so alt. Und damit ist die Band für mich auch komplett gestorben. Also seitdem, ich muss wegschalten, wenn ich sehe, die Band. Also
du bist emotional mitgenommen?
Komplett. Es hat mich komplett mitgenommen und erlaubt, also wenn ich nur seine Stimme her, ich denke mal, also wirklich.
Jetzt immer noch, oder was?
Immer noch. Nein, es ist unmöglich, dass ich Tokotronic, also es ist wirklich ein Ohrengift für mich. Und ich denke mir halt auch, mittlerweile sollten sie aufhören, Musik zu machen und halt fahr das Theater, so wie alle dann in dem Alter. Ja.
Das ist urgemein, was du da sagst.
Wieso?
Na, weil du so offen über deine Aversionen sprichst.
Ach so, ja.
Das darf er ja.
Mein Gott. Ich finde das super.
Ja, ja, nein, werden immer so abgefeiert. Ja, also, Es gibt voll viele Bands, die ich nicht mag.
Na, bei Tokotronic wird es immer Wahnsinn, wenn die neue Platte machen, wo das überall erscheint und wo
drüber gesprochen wird. Ja, und der Feuilleton und alles ist immer gleich so essayistisch. Nein, ist es nicht. Ich meine, wir sind Babys, ja, eh lieb, aber unerträglich. Unerträglicher, ja, pseudo-intellektueller Scheiß. So, jetzt ist es gesagt.
Ja, wo, also, also ich mag die Band und ich mag es noch immer, aber das ist meine Ansage. Ne?
Ja.
Sonst ist es eher schon so auf
Content. Das ist eine Band, die halt in der Jugend sehr wichtig war. Deswegen kann ich nicht ganz damit mit
abschließen. Bei mir eben auch, aber
ich verabschieden
genau. Ostern. Also es war wirklich eine super Nummern. Also drüben am Hügel. Traumsong, super Song. Aber alles danach.
Na, uns hat es eröffnet, nämlich dass wir Band machen, weil wir waren schlecht an den Instrumenten und wir haben uns dann gedacht, na, so geht's auch. Ja?
Ja.
Und das ist aber auch so.
Ja, und dann braucht ihr ja keinen englischen Gitarristen, der Solo spielt, weißt du, was
ich meine? Ja, das ist aber auch in der Zeit, wo dann die musikalischen Ambitionen
gestiegen sind. Ja, aber dann sollen sie aber selber üben. Und so selber besser werden.
Was der da sind ja dann die Texte wurden dann so verklausulierter aber dann gleichzeitig.
Ja, genau, aus dem gleichen Grund, weil wir Bläser brauchen. Ne? Das ist ja das Gleiche. Weil man so irgendwie glaubt, man muss sie ständig irgendwie adaptieren und verbessern und optimieren. Blödsinn. Ne?
Die haben kapituliert.
Ja,
das ist daher Kapitulation.
Ja. Na eh, es hingen ja auch noch drüber über ihr eigenes Elend, aber hilft auch nichts.
Und wenn du kurz davor bist, kurz vor dem Fall, und wenn du denkst, fuck it all, und wenn du nicht weißt, wie soll es weitergehen, Kapitulation. Wenn du denkst, alles ist zum Schwein, und so wie du jetzt bist, willst du überhaupt nicht sein. Wenn du dir sicher bist, niemand kann dich je verstehen, Kapitulation, oh, Kapitulation.
Ich habe was zum Elvis Presley, und eigentlich ist dann der Elvis derjenige, der die Niederlage eingefahren hat, weil der hatte eine relativ eigentlich harmonische Geschäftsbeziehung mit einem gewissen Colonel Tom Parker, der gar kein Colonel war. Das war eigentlich ein Holländer.
Noch schlimmer.
Der ist ohne Papiere über Nacht, irgendwann, ich glaube in die 30er Jahre, geflohen von dort weg. Aus seiner Kleinstadt da in Holland. Und übrigens ist genau an dem Tag in der Nachbarschaft ein Mord passiert.
Oha.
Da wurde eine Frau erstochen und Geld gestohlen. Man weiß aber bis heute nicht, ob das der Colonel war oder nicht. Jedenfalls, das ist unaufgeklärte Geschichte. Und der kam dann nach Amerika, war ein ziemlich gewitzter Typ, hat zuerst einmal beim Zirkus gearbeitet und hat da so ein bisschen gelernt, wie man die Leute so ein bisschen ausnimmt, hat dann so die ersten Country-Musiker gemanagt. Und irgendwann, und das ist, glaube ich, das, was er gut gemacht hat, hat er den Elvis Presley irgendwie kennengelernt. Und hat er erkannt, dass das jetzt irgendwie was anders ist. Dass der jetzt irgendwie drüber steht und irgendwas besser macht, besser singt, besser ausschaut, sich besser bewegt, was auch immer. Und hat ihn dann ab Mitte der 50er Jahre, also ab Beginn der Elvis-Karriere, dann gemanagt. Und hat vor Anfang an ziemlich offensiv dieses Management betrieben, der zum Beispiel diese Positiv-Negativ-Werbung hat der erfunden, der Colonel, dieses zugleich I love Elvis Buttons hergestellt und zugleich I hate Elvis, weil wir gesagt haben vorher schon, Negativ-Werbung ist ja auch eine Form von Werbung, Hauptsache die Leute reden irgendwie drüber. Ne? Ja, und dann ist das so dahingegangen. Also was hat der Colonel dann gemacht? Also diesen Titel Colonel hat er sich nur behalten, weil er hat irgendwie einen Freund gehabt bei der Army, der ihm das ehrenhalber sozusagen verliehen hat. Und er hat das natürlich gut gefunden, weil dadurch wird er noch ein bisschen autoritärer und der Colonel an sich, der stellt schon was da. Ja, und er hat dann die ersten Plattenverträge dem Elvis vermittelt. Und Problem war immer ein bisschen zum Beispiel, dass er dem Elvis verboten hat, dass er außerhalb von Amerika wo auftritt. Also ich glaube, der Elvis hat im Laufe seines Lebens nur zweimal in Kanada gespielt, aber er war nie in Europa. Also kurz einmal zu Zeiten der Army war er in Deutschland stationiert, aber Konzerte gab es keine, weil der Colonel, der hat sich nicht sozusagen getraut, aus Amerika rauszufliegen und wieder einzufliegen, weil er keine Papiere gehabt hat. Der war ja illegaler Einwanderer im Prinzip, ne? Und der hat ihn da wirklich sozusagen abgeschottet vom Umfeld. Er hat auch sozusagen die ganze Entourage vom Elvis gut bezahlt, dass sie halt wirklich sozusagen das abschneiden und ihn da irgendwie abschirmen. Hat ihn dann in eher schlechte Filmrollen reingedrängt, weil er sich gedacht hat, das ist irgendwie so eine Win-Win-Geschichte. Ne? Also die Filme wiederum befeuern die Musikverkäufe befeuern dann sozusagen die Leute, die ins Kino gehen. Und so geht es weiter. Von den Einträgen her hat er am Anfang 25% verlangt. Es waren dann kurz drauf, ich glaube ab Mitte der 60er waren es 50%. Üblich waren damals generell 20%. Also das war schon. Und ich glaube, die Beziehung zwischen Elvis und dem Colonel war ein bisschen so, dass der Colonel so ein Papa war, ein Vater, dem halt nicht widerspricht. Obwohl der Elvis, glaube ich, zu seinem Vater eine ganz gute Beziehung hatte, aber geschäftlich war es der Colonel und macht man halt dann nichts dagegen. Ne? Ja, und das ging dann so weiter. Also der Colonel ist dann spielsüchtig geworden, war gern in Las Vegas im Casino, hat da Spielschulden angehäuft bis zum geht nicht mehr. Und dann war es halt praktisch, weil er den Elvis ja eh immer so abschotten will, wenn der Elvis auch bei ihm ist. Ne? Und dann hat er diese ganzen Konzerte in Las Vegas, diese wie nennt man das?
Residency
ist quasi erfunden. Ne? Dass er gleich, also super, wenn der gleich dort spielt, wo er dann sozusagen ins Casino geht, spielt und der kann dann gleich 50% von den Einnahmen kann er gleich wieder weitergeben. Ja, und so geht das immer weiter. Und es gibt einen kurzen Moment, 1973, wo der Elvis den Colonel feuern wollte. Und daraufhin hat dann der Colonel Tom Parker eine Rechnung irgendwo daherzart. Eine natürlich, die war nicht realistisch, die hat irgendwie fingiert, ne? Wo drauf steht, so und so viele Millionen Schulden, und hat diese Rechnung dann gleich dem Vater vom Elvis Presley präsentiert, der dann wiederum gesagt hat, also Sohnemann, nein, geht nicht, das können wir uns nicht leisten. Das war aber irgendein Betrag im Prinzip, irgendwas. Und also wenn der Colonel und der Papa sagen, wir machen das jetzt weiterhin so, dann macht das der Elvis weiterhin so. Der hat sich da relativ an der Nase herumführen lassen, glaube ich. Und ja, und man sagt halt ein bisschen, dieses ganze Engagement da in Las Vegas, das war von 1969 bis 76, also ein Jahr bis vor seinem Tod, dass das mit Schuld dran ist, dass der Elvis halt dann so zugrunde gegangen ist. Oder das war ihm einfach zu viel. Das waren über 800 Konzerte. Und das kann ich mir körperlich und generell auch psychisch relativ hart vorstellen, die Geschichte. Ja. Also das. Wobei die Frage ist, was hätte sich da der Elvis da irgendwie emanzipieren können? Ja? Also ich glaube, der war so weg vom echten Leben und hat null Kontakte gehabt zu anderen. Der hat das nicht mehr mitbekommen von außen, was da eigentlich gerade passiert. Der war ja in seiner Welt daheim. Ne? Also das war relativ schwierig, ihn da irgendwie, glaube ich, davon zu überzeugen, sich zu emanzipieren. Das war nicht möglich.
Armer
der
Typ Elvis. An
sich als
armer Niederlage. Elvis.
Armer Elvis, ja.
Dabei ist Elvis eh schon so groß. Stell dir vor, wie groß der noch geworden wäre, wenn er den nicht
gehabt hätte. Ja, genau, ne? Das ist die Frage. Ja.
Oder hätte es ihn gar nicht gegeben, weil er ihn auch groß gemacht
beides hat. Möglich, ja. Beides möglich, ja.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way?
Eine Sache hat mich sehr bewegt. Ich war vor kurzem in Paris und da war ich am Eiffelturm. Und da, das ist, finde ich, für mich war das die beeindruckendste Geschichte in deinem Buch, weil es ein Video gibt. Das ist auch so. Also mir hat das dann ein Fremdenführer in Paris schon erzählt. Ja. Ich habe ihm dann erzählt, dass es ein Österreicher war.
Ah, sehr schön, ja.
Und der hat das Gefühl gehabt, der hat einen Fallschirm erfunden. Und ist dann da runtergesprungen.
Genau, Franz Reichelt, österreichischer Schneider, extrem erfolgreicher Damenschneider in Paris, hat ein super Geschäft gehabt, ist super gegangen, hat die französische Staatsbürgerschaft angenommen, also gleich in der Nähe von der Oper war sein Shop, also der hat richtig gut verdient, der war ein richtiger Star, also quasi kurz vor dem Ersten Weltkrieg, und der hat aber einen netten Traum gehabt, und zwar damals ist die Fliegerei gerade aufgekommen, und vor allem in Frankreich und vor allem in Paris war das ein Riesenthema. Sehr viele Franzosen glauben ja heute noch, dass der erste bemannte motorisierte Flug in Paris passiert ist und nicht von den Gebrüdern Wright. Von einem sehr lustigen Brasilianer, mir fällt jetzt den Namen nicht ein, aber super Typ. Aber egal jetzt. Und der Reichelt hat gesehen, je mehr geflogen wird, desto mehr sterben die Leute. Weil sie einfach mit ihrem Flugzeug abstürzen. Und er wollte dann Fallschirm erfinden. Und er hat sich gedacht, er ist Schneider, also kann er das. Also hat er so einen Prototypen gebaut, ist damit vom Haus gekupft, hat sich aber den Fuß gebrochen und hat nicht aufgehört damit. Und wahrscheinlich haben viele zu ihm gesagt, Franz, bitte hör einfach auf. Aber er hat einfach nicht aufgehört. Und dann hat er sehr viel Medien eingeladen zu einem Termin am Eiffelturm. Und steht dann oben auf der ersten Plattform vom Eiffelturm mit seinem Fallschirm und Polizei ist da und angeblich hat er es nicht angemeldet, als er springt eh nicht. Aber dann waren so viele Journalisten da und es wurde gefilmt, dass er sich anscheinend gedacht hat, okay, ich hupfe runter und er springt runter und stirbt einfach 15, so ein paar Sekunden später und ist wirklich also in die Erden reinduscht, also wirklich hat sich reingedrückt in den Boden.
Aber es ist, weil du erwähnt hast, es ist gefilmt worden. Man sieht sie auf YouTube.
Ja, ja.
Und
es man sieht sie am Abend, dass er ja, eigentlich nicht will. Ja.
Es ist herzzerreißend, weil er setzt eigentlich 6 oder 7 Mal an und denkt,
eigentlich nicht, aber wenn jetzt schon alle da sind und so weiter. Ja, und quasi gilt er als der erste Tote des Kinos, ne, der erste gefilmte Film. Das
ist sogar berühmter Regisseur gefilmt,
oder? Der Truffaut hat es gesagt. Er hat das quasi in seinen Ausführungen quasi, er nennt ihn den ersten Toten des Kinos. Ja. Es war irgendein, ich weiß nicht, wer das gefilmt hat, aber gibt es ihm heute noch auf YouTube. Ja.
Du schreibst ja dann ganz kurz nachher, hat dann jemand den Fallschirm erfunden, einen funktionierenden?
Mhm. Ja, genau.
Ein paar Wochen nachher?
Ja, ja, ja. Ich glaube, ein Russe war das dann, ja.
Und der war aber ganz anders strukturiert. Weil
der hat halt einfach funktioniert.
Ja, aber gut, den Fallschirm oder das, was der gehabt hat, das war eher so ein Batman-Cape. Ne?
Ja, genau, also so ein Wingsuit für einmal, ja.
Aber der ist nicht ganz aufgegangen, oder wie? Hat das eigentlich prinzipiell funktioniert? Nur
es ist schon aufgegangen, aber es ist nie Luft reingekommen quasi. Okay, und es war ein bisschen cool.
Also physikalisch nicht möglich,
aber einfach, im Prinzip. Ja, einfach schlecht gebaut, ja.
Ich bin 3 Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin 3 Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin 3 Schritte vom Abgrund entfernt. Ich bin 3 Schritte vom Abgrund entfernt.
Kannst du uns anteasen, die nächste Niederlagenfolge, die du machen wirst?
Das ist eine gute Frage. Warte, ich muss nachschauen. Im Herbst, glaube ich, geht es weiter mit meiner Serie. Die Todeswanderung 1954, das habe ich letztens überhaupt zum ersten Mal gehört. Da war so eine deutsche Schülerreisegruppe unterwegs, irgendwo in Salzburg, glaube ich, und mit so einem echt argen Lehrer. Damals noch jungen, aber trotzdem schon alten Nazi, 1954 war das, quasi komplett unausgerüstet, oder war es am Dachstein war es, ja, losgewandert und verschwunden und sind alle gestorben. Ganz eine schlimme Geschichte. Was haben wir da noch? Meistens weiß ich dann schon wieder gar nicht mehr, wer die alle sind. Zum Beispiel der Wiener Neustädter Kanal. Täglich alles. War eine schöne Niederlage, die Zeitung. Ebergassing, da ein bisschen. Wow. Unser einziger linksradikaler Anschlag, den wir gehabt haben, aufs Windrad ausgerechnet. Glykol-Skandal habe ich immer noch nicht gemacht, eigentlich.
Ja, was der, da ist ja, das sagt ja jeder Winzer, ein heilsamer Schock.
Ja, definitiv, weil danach ist der Wein gut geworden, ne? In Österreich. Die Expo 1995 und die Danube Games 2004, zwar, also gescheiterte Wiener Projekte, einmal wollten sie eine Weltausstellung machen und die Danube Games wäre die Fußball-EM gewesen, gemeinsam mit Ungarn 2004. Hat es eine Bewerbung gegeben. Und auf die Expo bin ich überhaupt nur drauf gekommen, weil ich Kaisermittel Plus geschaut habe. Ja. Und da war im Hintergrund ein Pickel mit Expo 95 SPÖ. Da habe ich gedacht, aha, ja. Die Operettenarmee, da habe ich auch, das ist so eine von den Habsburger im Zweiten Weltkrieg versuchte. Ja, warte mal, wer war
das? Ja, was war die Operettenarmee?
Die Habsburger haben ein österreichisches Bataillon aufgestellt im Zweiten Weltkrieg, das es aber dann nie gegeben hat. Das hat überhaupt nie funktioniert.
Wieso sagt man da Operettenarmee?
Österreich gescheitert, finde ich, es passt relativ gut. Ja.
Lächerlich halt, ne?
Ja.
Im Zweiten Weltkrieg?
Nein, ich weiß noch immer nicht, mit was ich starte, die dritte Staffel. Vielleicht eh mit Glykol, weil es einfach so ein Klassiker ist eigentlich.
Und bei Glykol gibt es da eigentlich gibt's da so einzelne Bösewichte oder haben das nicht einfach alle gemacht? Oder?
Ich glaube, es haben viele gemacht, manche sehr extrem. Mhm. Ja. Und ich weiß noch, mein Onkel, also ein Bauer aus der Oststeiermark, und der hat sich dort einmal angefreundet mit so einem Hamburger Urlauber-Ehepaar und seitdem sind wir immer in Kontakt mit denen. Und der hat immer gekauft bei diesen Glykol-Bauern sehr viel Wein. Und dann hat er von diesem Skandal erfahren und hat aber noch so viele Kisten daheim gehabt und ich weiß noch, wie man dann erzählt hat, ja, aber er ist quasi Hamburger und er ist Bürger und er ist quasi Protestant und deshalb muss er den ganzen Wein austrinken, weil er hat Zeit dafür. Und der hat diesen ganzen Wein ausgetrunken und Zeit seines Lebens gesundheitliche Probleme und hat aber gesagt, er bereut es nicht, weil er hat Zeit dafür und er schiebt es sicher nicht weg. Ja. Also das ist, das verbinde ich immer mit dem Glykol-Skandal.
Das Glykol, das ist so, ist das ein Gift im engeren Sinn?
Frostschutzmittel.
Frostschutzmittel. Und das hat man reingegeben, dass das besser hält wahrscheinlich.
Oder? Ja, oder zum Strecken, ich weiß es gar nicht. Ich werde recherchieren. Ich werde recherchieren, im Herbst geht es weiter.
Beides. Naja, danke.
Na gut, danke, danke für die Einladung.
War sehr unterhaltsam
mit dir. Sehr nett mit euch. Ja,
ja, mein Lieber, wir danken dir.
Es danke war schön. Lustig, lehrreich, unterhaltsam mit dir.
Definitiv.
Danke.
Also so kann ich nicht über mich selber sagen. Mit euch auch, das wollte ich sagen. Gottes Willen. Wir sind immer wie so ein arroganter Radio-Dude.
Danke dir. Tschüss.
Super. Ciao.